Herzlich willkommen zur 22. Episode unseres Podcasts Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Mein Name ist Wolfgang König und heute begrüße ich zunächst wie immer Marc Sommer. Und ja, Marc, heute haben wir erneut einen tollen Interviewgast.
Ja, hallo Wolfgang. Heute begrüßen wir sehr herzlich Frau Dr. Annegret Schumacher. Annegret ist die Geschäftsführerin der Medical Airport Service GmbH MAS, einem starken Partner für Unternehmen im ganzheitlichen Arbeits- und Gesundheitsschutz und kann von einer spannenden Vita und viel Erfahrung berichten. Liebe Annegret, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
Herzlichen Dank für die Einladung, Marc und Wolfgang.
Also herzlich willkommen in unserem Podcast und für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wie würdest du dich und deine Arbeit beschreiben?
Mein Name ist Annegret Schumacher. Ich bin seit 2022 Geschäftsführerin der MAS. Wie schon in der Einleitung gesagt, wir sind ein bundesweiter Anbieter für Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ich bin ursprünglich Fachärztin für Arbeitsmedizin, habe mich auch sehr, sehr früh dazu entschieden. Da kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu. Und bin seit 18 Jahren im Unternehmen MAS. Und ich habe, wenn ich das so sagen darf, tatsächlich von der Pike auf gelernt, habe als Betriebsärztin angefangen, habe dann im Unternehmen in verschiedenen Positionen gearbeitet, habe ein arbeitsmedizinisches Zentrum geleitet, bin dann später gefragt worden, ob ich den Bereich Gesundheit leiten möchte. Das habe ich sehr, sehr gerne übernommen. Und 2022 war es dann für mich soweit, in die Geschäftsführung zu wechseln, als jemand, der mit ganz viel Erfahrung aus dem Unternehmen dann auch im Besonderen, sage ich mal so, den operativen Bereich unserer Geschäftsführung mitverantwortet.
Ja, du hast es angedeutet. Du bist jetzt bereits im 18. Jahr.
Ja.
Eine lange Zeit. Kurzer Blick vielleicht zurück, so in die Anfänge. Was hat dich ursprünglich dazu bewegt, dich genau diesem Thema zu widmen? Für manche klingt das so trocken und so dröge und was so im Arbeits- und Gesundheitsschutz steckt, weiß vielleicht gar nicht so jeder genau. Aber was hat dich so ursprünglich bewegt dazu?
Ja, Wolfgang, du hast völlig recht. Also bis heute ist das ein stiefmütterlich behandeltes Fach, auch in der Medizin als solches oder auch im Studium spielt im Grunde genommen überhaupt keine Rolle. Man macht innerhalb von 1-2 Wochen seinen Schein in der Arbeitsmedizin und dann hat kaum jemand wieder Berührung mit dem Fach. Für mich war das einfach, weil meine Mutter ist Betriebsärztin und die hat mich sehr geschickt in frühen Jahren auch auf dieses Fach aufmerksam gemacht. Dazu kommt natürlich auch, ich bin Ende des Studiums haben wir unser erstes Kind bekommen und irgendwann stellt sich natürlich auch die Frage, was schafft man in der Balance von Familie und Beruf? Und die Arbeitsmedizin ist eins der Fächer, wo das gut kompatibel ist. Und wir haben mittlerweile 3 Kinder und ich habe eine berufliche Karriere mit Familie sehr, sehr harmonisiert unter einen Hut bringen können. Also es war einfach für mich, weil es familiär den Weg schon gab.
Ja, du hast dir dann doch einen recht beeindruckenden Werdegang hingelegt, von der Wissenschaft zur Unternehmensführung. Wenn du jetzt so an die Zeit in der Forschung denkst, gibt es da Themen, die heute auch in deiner Arbeit dir nützen oder ist es einfach eine ganz andere Welt?
Ja, das ist tatsächlich eine andere Welt und auch hier habe ich, glaube ich, einen ganz geraden Weg einfach mal mit einem Abweg abgekürzt oder auch eine Chance genutzt, wie so oft ich das auch im Leben gemacht habe, dass ich Möglichkeiten genutzt habe, weil ich das auch einfach bereichernd und sehr, sehr interessant empfunden habe, immer wieder Dinge auszuprobieren. Das war spannend, weil wir in dieser Zeit in Singapur gelebt haben. Zu der Zeit hatten wir 3 Kinder, wir sind also ich erinnere mich sehr, sehr gut mit 6 Koffern, 3 Kindern und als Ehepaar nach Südostasien gereist. Auch nicht mit dem komfortablen Paket, was man sonst von Expat-Entsendungen kennt, sondern wir haben alle Zelte abgebrochen in Deutschland. Ui. Auch tatsächlich gar nicht mit der Idee, was passiert, sondern erstmal diese Chance nutzen und sind mit Sack und Pack nach Singapur umgezogen. Dort waren wir auch 3 Jahre. Ich bin jemand, der unheimlich gerne arbeitet. Für mich hat Arbeit ganz viel Sinnstiftendes und hat auch mit Gesundheit ganz, ganz viel zu tun. Und nach kurzer Zeit war es mir selbst in so einem spannenden Land wie Singapur, ich will nicht sagen langweilig, aber es hat sich schon die Frage gestellt, was ich dort beruflich machen kann. Und die Hürden, als Ärztin zu arbeiten, waren dort doch relativ hoch, auch mit verschiedenen Prüfungen und sprachlichen Anerkennungen. Und dann gab es die Idee, ob ich in der Forschungsgruppe meines Mannes arbeiten kann. Wir haben noch nie zusammengearbeitet, obwohl wir beide Mediziner sind, aber wir haben das gut hinbekommen. Und ich bin dann tatsächlich in die Forschung gerutscht, und zwar ins sogenannte Tissue Engineering. Das bedeutet, wir haben uns mit der Entwicklung künstlicher Geweben beschäftigt, und ich habe da ganz spannend gearbeitet mit Stammzellen. Ich habe versucht, Stammzellen in kleine Gel-Tubes zu implementieren, um daraus Gefäße zu entwickeln. Ich muss sagen, das war wirklich spannend. Auf der anderen Seite, heute profitiere ich nicht mehr von dieser Zeit im Labor oder in der Wissenschaft, aber alleine 3,5 Jahre natürlich in einer vollkommen anderen Kultur zu leben, das war einfach großartig. Das hat viele Herausforderungen mit sich gebracht, aber der Gewinn war deutlich höher als alle Aufwände, die sich daran geknüpft haben. Man hat mit ganz unterschiedlichen Kulturen, in einer anderen Sprache, mit anderen Bildungssystemen, in ganz verschiedenen Settings und anderen Menschen gearbeitet. Und ich glaube, das hat uns allen und auch mir persönlich den Horizont extrem erweitert. Und ich sag mal, dieses wenig Sesshafte, was vielleicht auch so ein bisschen Kern meiner Persönlichkeit ist, ist dann auch physisch und geistig gemeint. Das heißt, diese Lebendigkeit im Kopf, Dinge auszuprobieren, keine Angst zu haben, was Neues auszuprobieren, zu scheitern oder auch mit 80% zufrieden zu sein, das zeichnet mich bis heute aus, und das prägt mich in der Geschäftsführung, glaube ich, auch sehr, weil ich ein Treiber bin, auch für dieses Unternehmen, und ich gerne was bewegen möchte. Das nehme ich aus dieser Zeit definitiv als wertvoll mit.
So haben wir dich auch kennengelernt. Also total spannende Geschichte. Jetzt gibt es die MAS ja auch schon eine kleine Zeit vor dir. Ich glaube, Ende der 90er gegründet. Wenn ich das jetzt so höre von dir, wie dein Weg war, bevor du in die MAS gekommen bist und dann das jetzt auch beschrieben hast, dass das wichtige Werte für dich sind und auch Einstellungen, die du da mitbringst, ist das etwas, was du auch in die MAS tragen kannst, wo du merkst, das hat Wirkung, beziehungsweise das nehmen andere auch wahr und da kann man was auch mitmachen. Wie nimmst du das wahr oder ist das so? Gibt's da Möglichkeiten?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Das fängt im kleinen Kontakt mit den Menschen hier im Unternehmen an, dass man sich um die Dinge kümmert, auf die Menschen zugeht, die Kontakte sucht, dass man ganz offen ist für Vorschläge, die reinkommen. Ich meine, es gibt ja ganz viel Potenzial in jedem Unternehmen, in unserem ganz besonders. Wir waren immer diejenigen, die Dinge ausprobiert haben. Wir haben ganz viele kluge Köpfe in unserem Unternehmen. Und da bin ich dann eher das Ohr oder auch der Empfänger. Und wir müssen gemeinsam sortieren, was möglich ist. Also das auf jeden Fall. Und auch Dinge auszuprobieren, nicht zuletzt auch Partnerschaften wie mit euch, haben unser Portfolio dann letztendlich deutlich erweitert. Ja, und auch die Pandemie war ein Beispiel, wo ich sage, von heute auf morgen war die Welt anders und ein Unternehmen musste sich mit so vielen Herausforderungen so passgenau wieder auf andere Anforderungen einstellen. Das haben wir unglaublich gut hinbekommen durch diese Agilität, durch dieses flexible Handeln, auch Wissen, was das Gegenüber braucht. Da sehe ich heute weiter große Stärken in der MAS, rechts und links zu gucken.
Ja, das haben wir auch sofort von Anfang an wahrgenommen, dass ihr diese Agilität, diese Flexibilität auch mitnimmt. Jetzt ist es andererseits ja auch so, dass man sich immer etwas vornimmt, auch die MAS natürlich auch über die Jahre etwas vorgenommen haben. Es gab gewisse Meilensteine, die ihr ja auch gemeinsam dann erreicht habt. Gibt es da welche, wo du sagen würdest, die haben euch, dich persönlich vielleicht auch besonders geprägt so in der Entwicklung? Du hast gerade Corona-Zeit angesprochen. Das war ja, ich glaube, für niemanden geplant und einsehbar. Was waren so Meilensteine?
Also ich glaube, dass man damals mit der Gründung der MAS, wo man ja auch die Idee hatte, Unternehmen am Flughafen Frankfurt zu betreuen, wahrscheinlich nicht ahnen konnte, was das für ein munteres, gesundes und großes Unternehmen wird, was es ja bis heute auch ist. Mich prägt und das Unternehmen prägt im Besonderen noch die Situation um 2006. Ich bin zwar erst 2007 ins Unternehmen gekommen, aber dieser Mut, der 2006 notwendig war, der prägt uns eigentlich auch noch heute, wenn wir uns mit unseren eigenen Zielen beschäftigen. Wir haben 2006 mit einem Geschäftsführer und einem Arzt die arbeitsmedizinische Betreuung des Landes Hessens gewonnen. Alleine, dass man mit dieser Vorstellung in eine Ausschreibung geht und diese dann noch gewinnt und dann, ich erinnere mich sehr gut an die Beschreibungen meines auch Vorgängers Johannes Schäfer, der damals der einzige Arzt war, der musste auf der Straße anhalten, an den Seitenrand fahren und tief durchatmen, weil er als einziger ärztlicher Kollege die Landesbetreuung Hessen quasi aufbauen musste und vor der Brust hatte. Wahnsinn. Und das ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Wir haben erst dieses Jahr die Ausschreibung wieder gewonnen. Wir sind jetzt quasi fast 20 Jahre in der Arbeitsmedizin und schon über 20 Jahre in der Arbeitssicherheit in der Betreuung des Landes Hessen. Und dass man sich das zugetraut hat, dass man das geschafft hat, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Meilenstein 2006 gewesen und prägt das Unternehmen in der, ich sag mal, auch im Mut, etwas anzupacken bis heute. Und da ist auch noch immer der Geist unseres Gründers und ersten Geschäftsführers, weht da immer noch im Hintergrund mit. Wir sind ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die seit der Zeit dabei sind und die kennen natürlich diese Anfangsphasen. Also es würde ich sagen, ist ein großer Meilenstein gewesen. Ich muss noch mal die Pandemie erwähnen. Das war eine riesige Herausforderung und ich sehe heute auch die Pandemie für unser Unternehmen eher als ein gewinnendes Momentum. Wir haben viel, viel gelernt. Wir haben das geschafft. Wir waren, ich will nicht sagen, Gewinner der Pandemie, das klingt ja auch so blöd, aber wir haben natürlich unseren Beitrag leisten können. Und gerade so aus der arbeitsmedizinischen Brille wurden plötzlich auch Betriebsärzte sichtbar. Und das haben wir anfangs besprochen. Das ist ein Fach, ein Nischenfach, leider immer noch, obwohl wir gewinnen junge Kolleginnen und Kollegen. Aber das ist einfach eine Sichtbarkeit des Sinnes von Gesundheit in Unternehmen gewesen, ganz stark getriggert. Natürlich durch Impfen, aber auch durch ganz viele Formen der Beratung. Und ich würde sagen, die Pandemie war auch ein Meilenstein für die MAS, für die Wahrnehmung des Themas Gesundheit, Gesundheitsschutz, ja, sicherlich auch prägend. Und was mich aktuell stolz macht und beschäftigt und für mich auch ein Meilenstein ist, ich habe vor 2 Jahren eine Kollegin kennengelernt, zufällig, die eine flugmedizinische Praxis betreut. Und die Flugmedizin ist auch ein kleines Fach, vielleicht noch kleiner als die Arbeitsmedizin, weil auch anders gesetzlich geregelt und für Unternehmen natürlich nicht relevant. Aber wir haben uns über den Kontakt, haben wir die Nähe beider Disziplinen so wahrgenommen, dass es die Idee gab, quasi die Arbeitsmedizin mit der Flugmedizin zu kombinieren. Und wir haben ein flugmedizinisches Unternehmen gekauft in diesem Jahr und wir werden die Synergien, die da sind, nutzen. Dieses Unternehmen profitiert von einem gesunden mittelständischen Unternehmen, weil beide Eigentümer auch zunehmend ihr Arbeitsende gucken. So wird die Praxis in unser Unternehmen integriert und hat eine gesunde Zukunft. Und die MAS mit sowieso Arbeitsmedizin, Medizin auf der Schiene, Medizin im Straßenverkehr, da liegt das doch gar nicht so weit weg, auch die Medizin in der Luft zu machen. Ja. Und das hat noch keiner gemacht in Deutschland. Und ich glaube, das ist eine ziemlich coole Idee.
Toll, ja. Cool. Also man merkt, der Mut und das Unternehmertum liegt in euren Genen. Aber auch, glaube ich, die Kundenorientierung. Und ihr legt ja besonderen Wert auch auf sehr maßgeschneiderte Konzepte. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie entwickelt ihr so individuelle Betreuungskonzepte? Welche Rolle spielen dabei so feste Ansprechpartner zum Beispiel?
Du sprichst ein wichtiges Thema an und das ist ja auch eigentlich der Kern der Dienstleistung, ist die Kundenbeziehung. Wir sind ein Dienstleister und der Erfolg basiert auch genau auf dieser Beziehung mit Kunden. Und wir haben von früh auf, suchen wir das partnerschaftliche Miteinander und weniger die Idee, dass da ein Auftraggeber und ein Auftragnehmer ist. Wir haben also mit all unseren Kunden, die wir viele, viele Jahre betreuen, ein partnerschaftliches Verhältnis, manchmal sogar schon ein bisschen engeres Verhältnis. Es gibt sogar schon eine Dudes-Kultur, auch mit Kunden, weil man sich sehr gut kennt, die Bedarfe sehr gut kennt und einfach eine ganz große Vertrauensbasis da ist. Und das ist auch der Schlüssel zum Betreuungserfolg die Kundenbeziehung. Und wenn ich die aufbauen will, dann kommt es darauf an, dass ich den Kunden sehr gut kenne und deren Bedarfe natürlich auch mir sehr, sehr bewusst sind. Und deshalb gehen wir in Kundenbeziehungen immer im Dialog rein, oft mit einem Auftaktworkshop oder zumindest auch einem Gespräch in einem geeigneten Kreis mit geeigneten Ansprechpartnern auf deren Seite und dann aber auch Betreuern auf unserer Seite, um eine ganz klare Auftragsklärung hinzubekommen, damit man, Qualität liegt natürlich genau, ist das Schlüsselwort, das Qualität kann ich nur bringen, wenn die Erwartungen des Kunden erfüllt werden. Und in diesen Workshops, Auftaktworkshops oder Terminen klären wir das nach ganz standardisiertem Vorgehen. Wir haben auch Orga-Checks oder Quick-Checks, um die Organisation auf ihren Stand im Arbeits- und Gesundheitsschutz zu überprüfen. Und auch, und das ist eine schöne, auch noch relativ neue Idee, quasi uns mit dem Kunden auf einen Weg zu machen, dass ich sage, wir begleiten euch bei euren Zielen und wir helfen euch, nicht nur gesetzlich konform, sondern gegebenenfalls auch mehr machen zu können und zu wollen, weil A, Interesse da ist, Potenzial da ist, aber auch die Notwendigkeit in den Unternehmen da ist. Also das ist für uns ein Schlüssel, diese klare Beziehung zwischen Kunde und uns auf einer partnerschaftlichen Ebene. Wir beschäftigen uns aktuell auch mit dem Thema Key Account Management. Wir haben unsere Kunden auch nochmal konkret hinsichtlich dieser Bedarfe angeguckt. Wir unterscheiden da natürlich auch, mit wem wir uns auf welchen Weg machen. Und gerade im Key Account Management haben wir sehr, sehr erfahrene Betreuer, die lange in der MAS sind, ein fundiertes Wissen haben, also da einfach auch eine große Qualität in den Betreuungen sicherzustellen. Und die Ansprechpartner und Betreuer sollen natürlich sehr, sehr wenig wechseln. Dann sind wir ein überbetrieblicher Dienstleister und haben das Thema wie alle anderen auch, dass wir natürlich auch Personalwechsel haben. Aber bei Schlüsselkunden, bei wichtigen Kunden und strategisch wichtigen Kunden vermeiden wir einfach auch, dass die Betreuer wechseln. Das versuchen wir.
Ja, da ist ja immer auch wenn ich jetzt mal in euer Unternehmen hineinschaue, auch immer die Weiterqualifizierung der eigenen Personen spielt ja immer auch eine wichtige Rolle, um auch immer auf dem, ich sag mal, dem aktuellen Stand der Entwicklung zu sein, ob es jetzt gesetzliche Vorgaben sind oder neue Erkenntnisse, die da sind. Da hätte ich eigentlich noch eine Anschlussfrage, aber wie stellt ihr das so sicher? Ich meine, ich gehe da ganz stark von aus, dass ihr Angebote habt, dass ihr auch vielleicht geregelt weiterqualifiziert die Personen.
Selbstverständlich. Ja. Ich glaube, jeder Beschäftigte fordert das auch ein, sich weiterentwickeln zu können. Also wir haben ganz, ganz fest etablierte Fort- und Weiterbildungsprogramme für alle Disziplinen in unserem Unternehmen. Das ist geregelt, teilweise sogar in unseren ISO-Zertifizierungen mit aufgenommen. Darüber hinaus haben wir Fachtagungen, Kolloquien zum Austausch. Wir haben wir sind Mitglieder in den Fachverbänden. Das wird auch durch unser Unternehmen gefördert und da werden auch Mitgliedsbeiträge übernommen, damit die Kolleginnen und Kollegen sehr leichten Zugang haben, auch zu all den neuen Informationen. Und wir sind dabei, dieses Wissensmanagement, was wir im Unternehmen haben, auch nochmal sehr strukturiert aufzubauen und auf quasi festere Füße zu stellen, als wir das jetzt tun. Das ist bei uns sogar eins der Leuchtturmprojekte, dass wir das Wissensmanagement nochmal einfach auch sichern, was durch so viele auch in der Fläche tätigen Kollegen ja da ist in der Organisation. Das ist also festgeregelt. Spannend.
Wie geht ihr das an? Das ist sicherlich interessant für viele.
Ja, wir trennen erstmal das, was an Fachwissen erforderlich ist, vom Wissen in der Organisation. Das heißt, wir trennen da zwei große Bereiche. Und das Fachwissen ist natürlich einmal das, was gesetzlich gefordert und durch unsere Tätigkeit im Arbeits- und Gesundheitsschutz ja auch ganz klar an Regulierungen da ist. Aber plus dem kundenbasierten Wissen, was wir erlangt haben. Und die zweite Säule ist, dass man in unserer Organisation um das Wissen der Unterstützungsprozesse und um der, ich sag mal, begleitenden Prozesse genauso gut Bescheid weiß. So ist das geplant. Mhm. Es ist in Arbeit aktuell.
Wenn du so auf die letzten Jahre zurückblickst, was würdest du sagen, wenn wir mal so einen Blick auf die Branche werfen, die ja, wenn man sich euer Unternehmen anschaut, dann ja sehr vielfältig auch genannt werden kann. Also die Branchen sind ja quasi übergreifend bei euch. Arbeitsschutz, Betriebsmedizin, ihr seid in anderen Organisationsthemen ja jetzt auch tief drin. Aber was würdest du sagen, was sind so Entwicklungen in der Branche, die dich irgendwie überrascht haben? Oder wo du sagst, da sind neue Anforderungen?
Also ich fange mal mit etwas an, was uns beschäftigt, was wir auch sehr genau beobachten, ist, dass der Arbeitsschutzmarkt das Interesse von großen Investoren geweckt hat in Deutschland. Also das beschäftigt alle, die hier im Markt etabliert sind, dass amerikanische, aber auch andere Investoren große Aufkäufe gerade tätigen, um sich im Arbeits- und Gesundheitsschutzmarkt in Deutschland zu platzieren. Ja. Das macht Druck auf Preise, das macht Druck auf Qualität, das macht Druck auf die Personalgewinnung, weil da natürlich eine ungeheure Finanzkraft dahinter steckt. Und diese Unternehmen haben natürlich auch Geld im Thema Innovation und Technologie enorm rasant sich weiterzuentwickeln. Und das ist durchaus ja besorgniserregend, wie viele Möglichkeiten es da für diese Unternehmen gibt. Also das ist etwas, was wir mit Sorge betrachten und was auch alle anderen sicherlich betrachten.
Warum mit Sorge?
Na gut, dass jemand mit furchtbar viel Geld pumpt natürlich ganz viel Geld in die Unternehmen, die Arbeits- und Gesundheitsschutz anbieten, können mit anderen Preisen erstmal in den Markt gehen, können vielleicht auch anders Personal gewinnen. Und der technologische Fortschritt, und das wäre für mich so das Zweite, was natürlich enorm zugenommen hat, sind die Digitalisierungsthemen. Und wenn du da eine Finanzkraft hast, dann hast du natürlich einen riesigen Vorteil, ne? Also das sind auch Entwicklungen, nicht nur KI-basiert, sondern auch Tools. Wir kommen, glaube ich, auch nochmal auf das Thema zu. Das sind aber auch Dashboard-Lösungen für Kunden, das sind Buchungstools, App-Lösungen. Wenn ich da natürlich mit sehr viel Finanzkraft reingehe, habe ich einen Wettbewerbsvorteil definitiv. Ja. Also das sind Entwicklungen, die uns gerade beschäftigen.
Das heißt, ihr rechnet doch nochmal mit deutlichen Veränderungen der Wettbewerbslandschaft in den kommenden Jahren aufgrund dieser Entwicklung und generell aufgrund der technologischen.
Ja, also in der Chancen- und Risikobetrachtung haben wir das jetzt auch eindeutig mit aufgenommen. Und das merken wir ja auch. Ja, es gibt einen Mitbewerber, ich glaube, hat in den letzten 12 Monaten 45 Unternehmen aufgekauft.
Aber da ihr agil seid, mutig, unternehmerisch, habt ihr vielleicht Sorgen, aber ich glaube, um euch muss man sich da noch wenig Sorgen machen. Schauen wir vielleicht noch einmal jetzt in eure Kunden, in die Unternehmen rein. Es ist ja so, du sagtest es auch anfänglich, das ist teilweise immer noch so ein bisschen stiefmütterlich, Gesundheit, Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, so ein bisschen eine Pflichtveranstaltung. Wie gehst du denn oder wie geht ihr mit Herausforderungen oder Widerständen um, wenn es darum geht, eben solche Maßnahmen in den Unternehmen zu etablieren?
Also die Widerstände gibt es, Marc, da hast du völlig recht. Meine Erfahrung ist auch, dass das Entwickeln von Maßnahmen, auch die maßgeschneiderten Konzepte oder auch das, was man glaubt, dem Unternehmen Gutes zu tun, eine gewisse Zeit braucht. Du wirst das nicht schnell herbeibekommen, du kannst das schon gar nicht Schall und Rauch ganz kurzfristig etablieren, sondern es braucht, wie gesagt, die Kundenbeziehung, die das dann möglich macht. Und dann wiederum erleben wir wenig Widerstände. Wenn sich erstmal etwas etabliert hat an Beziehung mit dem Kunden, an der Entwicklung im Thema Sicherheit und Gesundheit, im Arbeitsschutz und der Mehrwert erkannt wird, dann wird ganz schnell auch die Türe offen. Ja, wie können wir weitermachen? Was gibt's denn noch? Und was sind andere Möglichkeiten? Und wir haben das Glück, dass wir Unternehmen sehr, sehr lange betreuen. Wir haben wenig Fluktuation, was unsere großen und auch wichtigen Kunden betrifft. Und da gibt es dann nicht mehr viele Widerstände. Natürlich gibt es Zwänge, die den Unternehmen auch zu schaffen machen. Wir erleben das vielleicht auch gerade aktuell, dass es doch große finanzielle Zwänge auch gibt. Mhm. Das bleibt ja nicht verborgen. Aber das Thema in der Wertigkeit erkannt und in einer guten Kundenbeziehung auch gesehen, bietet große Möglichkeiten. Es dauert Zeit und man muss am Ball bleiben. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Am Ball bleiben und proaktiv von der Seite der MAS, der Seite des Dienstleisters mit neuen innovativen Lösungen, Vorschlägen auch zu kommen. Dann gewinnt man die Kunden.
Was sagt denn Unternehmen, die gerade jetzt in der jetzigen Zeit noch viel stehen, auch unter operativem Druck, unter Ergebnisdruck, und die sagen, ja, das finden wir alles ganz wichtig, mittel- und langfristig, aber wir haben so viel gerade zu tun, wir können uns jetzt nicht darum kümmern zurzeit, weil so viel operative Dinge da sind. Wie überzeugt denn die?
Also mein erstes Hauptargument ist, ihr habt eine gesetzliche Forderung zu erfüllen, warum nutzt ihr die nicht? Ne? Und ich auch für mich ist, ob die fünfte Begehung und der dritte Sehtest die Menschen gesünder macht, da darf man ja auch gerne mal ein Fragezeichen hinterstellen. Und wenn ich doch eine Ressource habe in einem Unternehmen, dann kann ich die auch sehr, sehr passgenau einsetzen. Und das ist der allererste Haken, wo man den Kunden eigentlich hat, weil er hat ja in der Regel einen Betriebsarzt und einen eigenen oder externen Sicherheitsingenieur an der Seite. Und warum mal nicht weg von den alten Themen, die wiederkehrend sind, die auch oft, und das gebe ich ja auch zu, erschöpft sind, weil sie gut abgearbeitet sind, sich neuen Themen innovativ widmen. Und es gibt Kunden, die machen da die Augen zu, aber es gibt genau auch die Kunden, die dann schon diese Chancen nutzen wollen. Also es ist ein wichtiges Argument. Und das zweite Argument ist natürlich, es wird ja in der Regel sowieso Geld ausgegeben für Maßnahmen, nur die verpuffen. Jeder macht irgendetwas, und da bin ich auch bei unserem gemeinsamen Thema, wo wir ja sehr, sehr schnell Konsens gefunden haben. Es gibt nichts, was dieses betriebliche Gesundheitsmanagements als Ganzes nachhaltig betrachtet. Es gibt die Säulen, es gibt wie Silos, die wenig nachhaltig sind, wenig effektiv sind. Es gibt ja durchaus auch eine Müdigkeit in betrieblicher Gesundheitsförderung, aber die tritt natürlich da auf, wo sie nicht zielgerichtet begründet und nicht verflochten in ein Ganzes, in eine strategische Ausrichtung eingebettet ist. Und das ist das zweite große Argument, dass, wenn ich schon was mache, dann doch bitte sinnvoll und abgestimmt mit all dem, was dazugehört.
Also sozusagen aus dem, was man verpflichtend ohnehin tun muss, da auch noch den größten, du hast vorhin, finde ich, einen schönen Begriff dafür verwendet, den größten Mehrwert auch noch rauszuziehen, weil man ohnehin ja etwas tun muss, dann aber auch zum vernünftigen Zweck und Sinn. Du sprichst ein Thema an, wie wir ja auch beide wissen, dass das uns antreibt, das verständlich zu machen, dass es hier um etwas geht, was man vielleicht gar nicht so gerne immer angepackt hat, was man vielleicht als lästiges Thema manchmal auch empfunden hat. Jetzt geht es ja auch noch um die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, umgangssprachlich genannt. Auch ein Begriff, der seit 10, 11 Jahren mittlerweile so schwelt, wo alle eigentlich am liebsten Abstand von nehmen wollen. Allein der Begriff ist ja auch gruselig. Aber es ist ja auch eine Möglichkeit, und das, glaube ich, verstehe ich jetzt auch aus dem, wie wir uns ja auch kennengelernt haben und was du auch jetzt sagst, eine Möglichkeit, diese lästigen Dinge mit wirklich sehr vernünftigen Möglichkeiten auch in Einklang zu bringen oder zusammen zum wirklich auch zum Nutzen zu bringen. Da helfen Technologien bei, Möglichkeiten, neue Sachen dabei. Aber ihr seid ja schon auch sehr früh den Themen, gerade mentaler Belastung, psychischer Belastungsfaktoren, habt ihr schon sehr früh gewidmet. Und was glaubst du, sind so da eure Erfahrungen? Und was sind da so Ansätze auch vielleicht in Richtung Technologien, die ihr da weiter vorgeht?
Also wir haben tatsächlich sehr früh angefangen, schon vor der gesetzlichen Forderung. Ich habe vorhin vom Land-Hessen-Vertrag berichtet, 2006, und plötzlich waren eine fünfstellige Anzahl von Lehrerinnen und Lehrer zu betreuen. Und wenn wir jetzt mal den klassischen Arbeits- und Gesundheitsschutz angucken, dann nützt der Lehrern überhaupt nicht. Und da kommt gar nichts an. Und da war schon erstmals die Innovation gefragt, wie betreue ich so viele Lehrer und Lehrerinnen mit diesen Herausforderungen? Da spielten ja schon damals mentale Herausforderungen und Belastungen eine große Rolle. Und ich erinnere mich, dass wir ungefähr 2010 schon mit Arbeitspsychologen und unserer Abteilung Arbeitspsychologie begonnen haben und die Erhebung psychischer Belastung als integralen Bestandteil der Betreuung im Arbeits- und Gesundheitsschutz aufgebaut haben. Und nahtlos daran haben wir dann uns natürlich, nicht nur wir erheben etwas, sondern wir wollen ja auch Lösungen vorschlagen, eine Abteilung für betriebliche Gesundheitsförderung aufgebaut, die quasi sich dann auch mit den Ergebnissen der psychischen Belastungserhebung beschäftigen. Das machen wir seit vielen Jahren und die Abteilung ist relativ groß. Das sind in Summe auch über 40 Kolleginnen und Kollegen, die bundesweit tätig sind. Nun ist es so, dass wir auch da natürlich eine große Spannbreite haben. Das heißt, wir haben Unternehmen, die eine kleine gesetzeskonforme Lösung suchen und wir haben Unternehmen, die aber die Chance nutzen wollen oder sich auch andere Ziele gesetzt haben. Und insofern bieten wir von der ganz kleinen, fragebogenbasierten Lösung bis hin jetzt auch in der Kooperation mit euch den Business Health Index an und glauben, dass im Portfolio tatsächlich jetzt für alle etwas dabei ist, um genau diese Belastungen auch erheben zu können. Und da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, nicht zuletzt auch mit einer Partnerschaft wie eurer dann am Ende auch. Ja?
Wie nehmt ihr das wahr oder wie nimmst du das wahr? Denn es ist ja so, dass die Zahlen jährlich weiter steigen. Also gerade das Thema mentale Belastung, psychische Ausfälle, Stress, Burnout in den Krankheitsständen. Führt das zu einem Wandel im Verständnis in den Unternehmen? Führt das zu einer höheren Bereitschaft, hier aktiv zu werden? Oder was braucht es dann noch, um dieses unglaublich wichtige Thema auch in den Köpfen der Führung stärker zu verankern?
Also ich glaube, wir sind gerade in so einer Übergangsphase, ne? Also das eine ist, dass wir alle wissen um die bedeutende Rolle dieser Form der Belastungen. Das ist uns allen auch nichts Neues. Es ist nur immer wieder ein Up and Down. Mal ist das Thema in der stärkeren Wahrnehmung, mal weniger stark. Auch überlagert durch andere. Natürlich, mal ist es die Pandemie, gerade ist es vielleicht auch die gesellschaftlichen Dinge, die starke Belastung zusätzlich zu arbeitsplatzbedingten Belastungen mit hervorrufen. Alle erkennen das und alle wissen, oder bei vielen ist es zumindest so, dass sie sagen, wir müssen doch eigentlich was tun. Und der nächste Schritt, dann tun wir das bitte jetzt auch mit verschiedenen Instrumenten und gehen den nächsten Schritt. Da hapert's noch, ne? Dann ist das Kostenthema schnell da, das Ressourcenthema schnell da. Aber wenn ich jetzt schaue auf Zunahme der Fehlzeiten, Zunahme der psychischen Belastungen, die Erkrankungen führen die Statistik an, neben, glaube ich, Atemwegserkrankungen und Rückenbeschwerden, die natürlich auch in der Gesellschaft eine große Rolle spielen, dann wird es nicht anders klappen, um Menschen gesund zu halten und damit auch leistungsfähig zu halten, indem man sich sehr konkret auch mit diesem Thema beschäftigt und das Thema angeht. Also ich glaube, wir haben schon ein Häkchen hinter, die Belastungen sind erkannt und Häkchen hinter, wir müssen was tun. Und der Schritt, jetzt tun wir auch etwas, da befinden wir uns gerade.
Was könnte denn Unternehmen noch stärker dazu führen, diesen Schritt vom wir müssen was tun zum wir tun was dabei zu begleiten oder das herbeizurufen?
Ja, also ich glaube, sie müssen den Benefit erkennen. Sie müssen wissen, dass dabei was Gutes rauskommt und dass das für die Organisation hilfreich und unterstützend ist. Die müssen wissen, dass es sich lohnt. Dann ist große Bereitschaft da. Aber es ist vielleicht jetzt auch eine schöne Diskussion, ne? Warum tun sie es nicht, ne? Es wird Geld ausgegeben, haben wir schon gesagt. Vielleicht fehlt es an Ressource oder es ist auch Sorge da, sich Themen zu widmen. Ich meine, das wissen wir auch, dass Themen natürlich auch Ergebnisse dann aufbringen, mit denen man sich beschäftigen muss. Das kann auch wehtun. Das mag auch ein Grund sein für Zurückhaltung. Ja, was braucht es noch? Ich glaube, Aufklärung, Arbeit mit dem Kunden, auch Best-Practice-Beispiele zeigen, was hat was bewirkt.
Du sprichst gerade einen wichtigen Punkt an. Transparenz ist nicht unbedingt immer gewünscht, haben wir letztens auch im Interview mit Herrn Badura auch nochmal ganz deutlich gehört. Der Schmerz, der ohnehin da ist, mit dem man vielleicht nicht so sieht, anhand der Zahlen vielleicht jetzt bei Fehlzeiten mal so erkennt, aber wir wissen, darunter steckt noch viel mehr. Fluktuationsthemen und so weiter. Man versucht sie aus unserer Sicht im Moment, weil wir auch der Ansicht sind, so wie du, man hat es erkannt, wir haben da irgendwie ein Problem, Fehlzeiten oder Bindungen oder wir haben mentale Belastungen, die sehr hoch sind, ja. Die Lösungsansätze, die wir dann wiederum sehen, häufig sind die, okay, wir geben den Menschen jetzt unterstützt durch uns als Unternehmen, was wir vielleicht gar nicht so genau müssten, mal die Chance, dass sie sich mit ihren Belastungen beschäftigen können, Stärken aufbauen, sogenannte Ressourcen, um dann den Belastungen gerecht werden können überhaupt. Das sehen wir vor allem. Also man spricht manchmal von Benefits, die wir dann so ein, vielleicht in der Gesundheitsförderung sehen wir auch noch viele Angebote und so weiter. Das schießt ja auch einiges aus dem Boden, vor allen Dingen digital.
Ja.
Wir versuchen Unternehmen und ich auch, glaube ich, gemeinsam ja und dazu anzuschieben, zu sagen, mal wirklich den Kern der Ursache herauszustellen, zu finden. Übrigens auch ein ganz ursprünglicher Gedanke des Arbeitsschutzes, wie wir wissen. Und eigentlich der sinnvollste am Ende, ja auch nachhaltigste. Welche Lösungsansätze siehst du da so sonst noch? Also aus deiner Erfahrung jetzt mal gerade so, vielleicht in den letzten Jahren, nach Corona ist ja unglaublich viel gekommen. Wir sehen eben sehr viel Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ja, wir haben hohe Belastungen. Bitte, wir unterstützen sich dabei, dass du es besser hinbekommst.
Ja, vielleicht ergänzend dazu, wer ist denn im Unternehmen dafür verantwortlich?
Das ist eine spannende Frage. Diese Verantwortung wird ja gerne irgendwohin delegiert und dann gibt es einen BGM-Beauftragten oder es gibt eine, ich sag mal, eine Rolle im Personal angesiedelt oder es gibt einen BEM-Beauftragten und dann gibt es jemanden, der sich um den Betriebsarzt kümmert und die Fachkraft für Arbeitssicherheit kümmert. Wenn die nicht zusammenarbeiten und das nicht ganzheitlich zusammenfließt, dann werden diese Maßnahmen zwar einzeln nett wirken vielleicht, aber niemals einen nachhaltigen Erfolg haben. Insofern braucht es das Aufdecken der Probleme. Letztendlich sind ja auch Fehlzeiten, das sind Missstände im Unternehmen, die aufgedeckt gehören. Und wenn ich die nicht aufdecke und nicht bereit bin, mich mit denen zu beschäftigen, auch mit der letzten Konsequenz, und ich glaube, das ist auch etwas, wovor sich manche, ich will nicht sagen fürchten, aber scheuen doch, da dann doch genau hinzugucken. Und oft ist es ja auch so, sie wissen es vielleicht schon oder ahnen es und machen trotzdem die Augen zu. Ohne eine Analyse dessen, was ganz ursprünglich die Themen der Beschäftigten und der Organisation sind, wird es nicht gelingen. Bin ich fest überzeugt.
Ja, da ist auch viel Meinung im Spiel. Es gibt ja aktuell große Debatten um das Thema Fehlzeiten, die auf einmal so groß nach oben geschnellt sind. Da sagt ein Automobilkonzernchef, also wir haben alles getan, was man tun kann. Die Leute sind halt, werden fauler oder ähnliche Dinge. Wie seht ihr so aktuell dieses Thema? Das sieht ja gerade auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in Deutschland, wird ja auf einmal auch ein volkswirtschaftliches Thema viel größer werden, ne? Und wird ja von vielen Seiten auch polemisiert und diskutiert. Wenn du da drauf schaust und so ein bisschen in die nächsten Jahre schaust, wie schätzt du das ein? Wie kann sich das entwickeln? Wie sollte sich das entwickeln?
Also die Fehlzeiten beschäftigen uns und auch mich. Ich bin jetzt über 20 Jahre in dem Thema beschäftigt, ja schon immer. Es sind halt auch leicht messbar. Ne? Und ich erinnere mich an Diskussionen innerhalb von Unternehmen, dass man hofft, durch eine Befragung die Fehlzeiten zu senken oder durch die Maßnahme die Fehlzeiten zu senken. Und das ist doch deutlich komplexer, das Thema. Und mal weg von den Fehlzeiten ist unser Fokus doch auch viel mehr auf die Menschen gerichtet, die da sind und die arbeiten und die in Leistungsfähigkeit gehalten werden müssen. Denn um die geht es und die sind da. Und jetzt können wir uns mehr Menschen wünschen oder andere Menschen wünschen. Die gibt's nicht, die sind nicht da. Der Arbeitsmarkt zeigt uns das. Also kümmern wir uns doch bitte um die Menschen, die da sind. Ja. Und viele Menschen wollen doch auch leistungsfähig sein, wollen sinnvoll arbeiten. Und Arbeit ist maßgeblich für Gesundheit auch wichtig. Das wissen wir auch, dass Langzeitarbeitslose...
Arbeit macht nicht krank.
Ganz genau. Arbeit kann unter Umständen krank machen, aber ganz grundsätzlich ist Arbeit maßgeblich für Gesundheit und Gesundheitserhaltung erforderlich. Und deswegen müssen wir uns viel, viel stärker auf die konzentrieren, die da sind und auch um die kümmern, die da sind, aber nicht leistungsfähig sind.
Ja. Fett unterstrichen von mir, von uns, würde ich sagen.
Präsentismus ist da ein großes Schlagwort. Stichwort. Das ist da absolut vollkommen richtig. Und es ist halt für viele Unternehmen immer noch eine Blackbox, weil sie nicht so richtig wissen, wie sie das sehen, greifen und messen können. Mhm.
Ja, die Unternehmen möchten Zahlen, Kennzahlen haben. Ne? Da ist die Fehlzeitenquote seit jeher das Instrument und dann ändert sie sich nicht oder steigt, obwohl man rennt, macht.
Aber wie du zu Recht sagst, man schaut auf 5% statt auf 95% zu schauen.
Ganz genau. Das ist richtig, ja.
Und wir wissen, dass wenn man die Maßnahmen treffen würde, die für 95% wirksam wären, sind, dann würden auch die Fehlzeiten sich senken. Das ist nur eine Folge des Ganzen. Mhm. Ja, wir kommen so schon so langsam mal so in diesen Abschluss. Sprint, würde ich nicht sagen, aber also ein Marathon zum Ziel. Wenn wir nochmal auf eure Aktivitäten gerade aktuell schauen, oder vielleicht auch die zurückliegen jetzt bis vielleicht Corona, so aktuelle Projekte, Initiativen, die es so gibt, wo du sagst, die liegen dir besonders am Herzen. Das ist da passiert gerade etwas, was mich besonders bewegt hat, vielleicht auch einen persönlichen Einblick in Projekte, wo du denkst, das wäre jetzt vielleicht spannend für die Hörer mal, um ein Beispiel vielleicht zu hören.
Also für uns gerade als Unternehmen, wir machen gerade selber eine sehr, sehr spannende Entwicklung durch. Wir haben an vielen Stellen Start-up-Mentalität und müssen aber erkennen, dass wir kein Start-up mehr sind. Das heißt, der Fokus für uns ist jetzt gerade auch, diesen Umbruch zu schaffen in ein mittelständisches, robustes, gesundes Unternehmen. Da fließt gerade ganz, ganz viel Energie rein. Wir haben uns eine Strategie 2030 gesetzt und haben die untermauert mit sogenannten Leuchtturmprojekten. Da passiert also innerhalb der MAS gerade ganz viel. Wir haben auch viel zu tun, sage ich mal, auch gerade so an internen Strukturen. Das Unternehmen ist im Sinne der Dienstleistung draußen mit all den Mitarbeitern, die wir da am Kunden beschäftigt haben, ganz großartig unterwegs. Und wir sind gerade dabei, so die inneren Unterstützungsprozesse deutlich zu verbessern für das Unternehmen. Da gibt es einen gewissen Investitionsstau, mit dem wir uns jetzt gerade beschäftigen. Und das ist für uns ein großes Thema. Wir haben uns aber auch in hinsichtlich ich sage jetzt mal so, als Top-Arbeitgeber-Ziele gesetzt. Wir haben uns intern ganz stark mit unseren eigenen Führungskräften beschäftigt. Wir haben im Thema positiv führen ganz viel unternommen, weil wir auch um die Bedeutung der Führungskräfte wissen und wollen natürlich, und das ist natürlich auch immer die Herausforderung für ein Unternehmen so wie unseres, dass man natürlich das, was man den Kunden Gutes verheißen möchte und wo man da unterstützen möchte, das möchte man natürlich im eigenen Unternehmen auch gewährleisten und sicherstellen. Also haben wir uns mit Führungsthemen beschäftigt und wir beschäftigen uns auch ganz stark mit den Digitalisierungsthemen, weil ohne geht das nicht mehr. Da wird gerade viel Investition auch notwendig sein.
Ja, spannende Zeiten, Mensch. Ja, man sagt ja manchmal, Ärzte kümmern sich mehr um ihre Patienten als um sich selbst. Das geht der Ruf all denen ja manchmal voraus. Aber toll, dass sie da alles anbleiben. Wenn du jetzt so an gibt es Rückmeldungen von Kunden, zum Beispiel, die dich besonders bewegt oder gefreut oder markiert haben?
Also ich komme immer wieder auf den Punkt zurück, dass eine feste Kundenbindung ganz viel bewirken kann. Und ich bin ja selber viele, viele Jahre in der Betreuung gewesen, jetzt in einer anderen Rolle. Aber ich habe ja immer noch sehr, sehr viel mit Kunden zu tun. Da spreche ich jetzt mal die Organisation an vom Kunden, aber auch natürlich dann einzelne Beschäftigte. Man hat natürlich wirklich Organisationen geholfen, ein nachhaltiges Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement aufzubauen. Und da bekommt man unglaublich Feedback und das sind auch Kunden, mit denen wir ja weiterarbeiten und zukünftig weiterarbeiten wollen und wo eine gemeinsame Strategie dann auch die Basis ist. Also da gibt's viel Feedback. Wir kriegen auch viel Feedback im Sinne, das macht ihr toll. Ihr habt unser Problem erkannt. Wir haben eine maßgeschneiderte Lösung. Ihr seid schnell und ihr seid agil. Das zeichnet uns bis heute aus. Auch unser Qualitätsanspruch. Und da gibt's ganz, ganz viel positives Feedback. Und ich glaube, wenn Kunden lange Beziehungen mit uns eingehen, ist das eben auch Lob genug im Grunde genommen. Und was Menschen betrifft, es ist ja doch so, dass wir anders als andere Ärzte oder andere Disziplinen Zeitkontingente haben. Und wenn man sich mit diesen Zeitkontingenten sinnvoll mit Menschen beschäftigt, kriegt man individuell ganz, ganz viel positives Feedback. Ich erinnere mich an viele, viele leistungsgeminderte Menschen, die man in Arbeit gehalten hat. Ich erinnere mich an suchtkranke Menschen, mit denen, wo man hier und da noch eine E-Mail bekommt und mir geht's weiter gut und ich habe es geschafft. Das sind natürlich unglaublich schöne Rückmeldungen, sinnvolle Rückmeldungen. Und wir machen einfach auch eine absolut sinnvolle Tätigkeit. Es gibt ja kaum was Schöneres, als im Thema Gesundheit unterwegs zu sein, in unserem Fall sogar noch gesetzlich geregelt. Und es mag zwar Trends geben, aber Gesundheit bleibt ein Trend und wird uns weiter beschäftigen.
Eher zunehmend als abnehmen.
Ja. Ja, du hast vorhin, vielleicht noch so als vorletzte Frage, du hast vorhin auch eure Ziele der MAS, finde ich, sehr schön beschrieben, sehr offen auch beschrieben. Was sind denn deine persönlichen Ziele so für die nächsten Jahre?
Also mit Blick auf Alter und Gesundheit betrachtet möchte ich natürlich gesund bleiben. Das ist mal so auch für mich selber natürlich ein ganz wichtiges Thema. Da bin ich aber auch auf einem guten Weg, sag ich mal. Ich mache viel Sport, ich pflege ein großes soziales Netzwerk, alles, was mich da unterstützt. Ich mache eine tolle Arbeit. Also insofern hoffe ich, dass ich das auch weiter aufrechterhalten kann. Dazu gehört natürlich auch, dass ich jetzt mittlerweile im 4. von 5 Jahren als Geschäftsführerin bin. Das heißt, ich werde mich in der 2. Jahreshälfte auch natürlich damit beschäftigen, wie es für mich persönlich weitergeht. Ich würde gerne mich weiter ins Unternehmen einbringen. Das hängt aber natürlich auch nicht nur von mir alleine ab. Das muss auch gewünscht sein. Ja, und dann ist da noch meine ganze Familie, meine Kinder, die man weiter begleitet. Und ich glaube, gerade so die Balance zwischen einer tollen beruflichen Tätigkeit und einer schönen sozialen Basis, wo die Familie maßgeblich dazu gehört, das ist das, was ich, ja, wo für mich maßgeblich von Bedeutung sind.
Vielen Dank für die Offenheit.
Ja. Ja, Daniel, zum Abschluss, gibt es eine oder welche Botschaft würdest du oder möchtest du unseren Hörerinnen und interessierten Hörern mit auf den Weg geben, wenn es um das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz geht?
Unbedingt nutzt die Ressource, die da ist, nutzt die Professionen, die im Arbeits- und Gesundheitsschutz da sind, für die Ziele des Unternehmens, für das Ziel Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Menschen und Organisationen. Da gibt es viele, viele Unterstützungen für die Unternehmen, unter anderem eben auch Professionen wie uns, wo Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte täglich in Unternehmen unterwegs sind, und nutzt Arbeits- und Gesundheitsschutz als Motor für Unternehmenskultur. Das wäre meine Botschaft an die Unternehmen, an die wir betreuen und an zukünftige Unternehmen.
Eine tolle Botschaft. Hoffen wir, dass sie so viel Gehör findet wie möglich und eure da großartige Arbeit da so sich weiter verbreiten kann. Annegret, ganz herzlichen Dank für das sehr offene, anregende und spannende Gespräch. Und dir und der MAS alles, alles Gute.
Ich bedanke mich bei euch für die Möglichkeit. Vielen herzlichen Dank.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.